Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leeb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian.
Wieder eine Woche, in der es nicht langweilig wurde mit den Blue Devils. Ich warte immer noch auf die erste Woche, wo wir sagen, diese Woche ist nichts passiert, diese Woche haben wir nichts Aktuelles zu besprechen. Die wird es, glaube ich, niemals geben. Auch heute haben wir einiges aufzuarbeiten. Wir werden auch das heute wieder mit einem Gast tun. Deswegen begrüßen wir bei uns hier in der Runde zum ersten Mal Konstantin Vogt. Konsti, servus.
Servus.
Danke für deine Zeit, dass du da bist. Es ist ja verrücktes Wochenende wieder gewesen. Heim, Niederlage gegen Bad Nauheim. Wieder mal dezimierter Kader, zwar anfangs 4 Reihen, dann hat sich das Spiel aber nicht so entwickelt, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Dann gab es den Aufreger um Jerry Kuhn, da werden wir heute drüber sprechen, der Nick Germain wieder in den Krankenstand versetzt hat. Und dann hat man einfach gedacht, Mensch, und jetzt fährst in dieser Konstellation nach Landshut, was willst du eigentlich in Landshut holen?
Ja, gewinnen halten willst du.
Ja, natürlich. Dort. Und dann gab es hier einen Sensationssieg. 3:2 nach 0:2 Rückstand beim EV Landshut. Und deswegen ist er heute hier, dank eines Game-Winning-Goals. Ich glaube, war sogar zum Tor der Woche nominiert bei der DEL2. Konsti, fangen wir doch gleich rückwärts an. Was hast du gedacht in dem Moment? War ja fantastische Minuten für euch, gerade da 0:2 gedreht durch Rubesch, Gläser und dann du mit dem Game-Winning-Goal. Was ist da direkt im Moment in den Kopf geschossen?
Tatsächlich am Anfang gar nichts. Ich habe die Scheibe geschossen und dann habe ich eigentlich erst einmal gar nicht realisiert gehabt, dass sie drin gewesen ist. Ich habe nur die Latte gehört. Ja. Dann habe ich kurz zum Pokorny rübergeschaut, zum Calvin, und der hat dann gejubelt und dann habe ich es erst realisiert, dass er drin war.
Super, der hat richtig eingeschlagen, links oben von deiner Sicht aus. Wie machst du das? Frage ich mich immer, nimmst du dir das eigentlich vor, dass du sagst, okay, den zimmer ich jetzt links oben hin, oder ist da auch viel Spekulation dabei? Sag ich, wirf dann jetzt mal Richtung Tor. Aber das war ja kurz vor das Tor werfen.
Ja, also ich weiß es selber nicht, was eigentlich wirklich in meinem Kopf vorgeht. Das kann man irgendwie, glaube ich, gar nicht beschreiben, weil das geht alles so schnell. Ich glaube, eigentlich wollte sie einfach Richtung Tor bringen, dass sie irgendwo in die Richtung fällt, und dann, ich glaube, die ist sogar noch leicht abgefälscht worden, wenn ich das richtig gehört, gesehen habe. Und ja, genau.
Super. Habt ihr echt belohnt für ein herausragendes Drittel, was ihr da abgeliefert habt in Landshut. Wie gesagt, wenn man in Landshut mit dieser Formation zu diesem Spielstand 0:2 stand, Landshut war eigentlich schon auf der Siegerstraße. Da hat eigentlich, glaube ich, zu Beginn des dritten Drittels kaum mehr jemand am Pfifferling auf euch gesetzt. Dann gab es eine Überzahlsituation, die hat Thomas Rubesch gleich mal gekrönt. Und dann hat man so gemerkt, irgendwas ist passiert. Was man oft im Sport erlebt, die Mannschaft, der vermeintliche Underdog, bekommt dann Oberwasser, kriegt Selbstbewusstsein. Und vielleicht hat Landshut das Spiel schon im zweiten Drittel abgehakt gehabt und dann, wie man oft schon sagt, das haben uns viele Spieler schon erzählt, im Spiel kannst du nicht mehr switchen. Wenn du einmal mental von der Einstellung her das Spiel abgehakt oder schon abgeschlossen hast, dann schaffst du den Switch nicht mehr. Und das scheint bei Landshut der Fall gewesen zu sein. Gläser dann auch, wunderschönes Tor, aber natürlich der Höhepunkt des Tages war an Konsti sein 3:2. Wie war die Stimmung danach? Kabine? Habt ihr einen aufgelegt? Oder
super, nee? Ja, also Mega-Stimmung auf jeden Fall. Klar, alle waren ein bisschen fertig und wollten dann auch vielleicht heim, weil frühes Spiel, so viele frühe Spiele und früh daheim sind wir nicht.
Ja.
Deswegen war gelassen, ich würde es gelassen nennen einfach.
Okay. So, dann schauen wir mal auf das Freitagsspiel. Da haben wir doch einiges aufzuarbeiten. Bad Nauheim, wie es halt oft so ist, der Coach schimpft mich immer, wenn ich sage, es gibt keine leichten Gegner, sagt er dann immer. Wenn ich sage, naja, eigentlich müsste man das Heimspiel doch gegen Bad Nauheim gewinnen. Allerdings, das war eine der formstärksten oder ist immer noch eine der formstärksten Mannschaften, die dann nach Weiden gekommen ist. Weiden hatte wieder Probleme und ist nicht so richtig in dieses Spiel reingekommen. Konsti, wenn du dich zurückversetzt, wie seid ihr dieses Spiel angegangen? Was war euer Plan gegen Bad Nauheim im Heimspiel? Jetzt mit dem Hintergrundwissen, da kommt eine extrem formstarke Mannschaft auf euch zu.
Ja, genau, wie du schon gesagt hast, ist in jedem Spiel, wenn man die Tabelle anschaut, 3 Punkte und man ist gleich am 5. Platz oder 3 Punkte verliert und man ist halt gleich am 10., 11. Platz. Da geht es jeden Spieltag eigentlich so schnell nach oben oder nach unten in beide Richtungen. Und ja, wir wissen ja, Nauheim, wenn wir letztes Jahr auch gegen Nauheim gespielt, die haben ein ähnliches Team wie letztes Jahr, würde ich sagen. Und da wissen wir, wir müssen hart spielen, wir müssen unser Spiel spielen, wir müssen unser Spiel spielen, das ist das Wichtigste. Und dann können wir auch jeden Gegner schlagen. Und weil wir sind ja eigentlich noch gut zurückgekommen, stand ja dann 2-2 und dann kurz vor Schluss. Das ist halt auch dann bitter, wenn dann der Rebound genau aufs Schlägerblatt von dem einen drauf fällt. Und vielleicht ist es dann auch das Quäntchen Glück, was die dann gehabt haben, dadurch, dass die jetzt 5 Spiele in Folge davor, glaube ich, gewonnen hatten. Und dann geht er auch genau da aufs Blatt. Und das ist dann halt genau das Quäntchen, was gefehlt hat.
Noah war noch im Kreisel irgendwo, war die komplett frei. Jordan Hickmert war es dann, der das Siegtor erzielt hat für Nauheim. 2 Minuten oder in den letzten 2 Minuten auf jeden Fall. Blöder Konter, wie der Coach gesagt hat, den darf man sich nicht fangen in dieser Zeit. Zu diesem Zeitpunkt, weil Weiden eigentlich das Momentum eher wenig so auf seiner Seite hatte. Eben Schiemens hat den Ausgleich zum 2-2 erzielt. Auch schon in den letzten, ich glaube, 8 Minuten vor Ende. Und dann war immer so, wenn man gerechnet hat, okay, jetzt ziehen sie es noch. Aber dem war nicht so. Aber im Nachgang muss man auch sagen, es ist sehr, sehr wenig über dieses Spiel gesprochen worden, weil einfach eine Szene dieses Spiel überschattet hat. Wir können hier frei sprechen, wir müssen nicht diplomatisch sein. Konsti, du darfst diplomatisch sein, du musst es nicht sein. wir müssen nicht diplomatisch sein, nein, es war eine widerwärtige, eine hinterhältige, eine dreckige Aktion von Jerry Kuhn.
Wie weit standest du weg? Du hast, glaube ich, ganz gute Sicht gehabt.
Ich habe beste Sicht gehabt. Ich habe die Situation in live gesehen. Und ich wurde dann auch angesprochen, weil man mich eigentlich so nicht kennt. Also da bin ich aus der Haut gegangen, weil da habe ich auch mal was reingeschrieben, was man vielleicht jetzt nicht, was ich meinen Kindern sagen würde, das sagt man nicht. Bitte, solche Wörter verwendet man nicht.
Aber erzähl doch mal, was ist vorgefallen?
Es war war Angriff von Weiden und Jerry Kuhn im Tor von Bad Nauheim fängt die Scheibe, hat die Scheibe sicher und danach gibt es halt vor ihm, ja, wenn man halt draufläuft, dann bremst man ab, dann gibt es ein wenig Geschubse und es war aber überhaupt nicht schlimm. Es war alles erledigt, es war ruhig und vor ihm stand Nick Germain und ich weiß nicht, was ihn dann geritten hat. Die Scheibe war sicher, das Spiel war abgepfiffen, es war ruhig. Und dann verpasst er ihm einen Stockstich, Stockschlag, kann man nennen, wie man will, in die Kniekehle. Und einfach so aus dem Nichts. Und ich habe das genau gesehen. Ich habe zufällig genau dort hingeschaut. Ich stand weg. Ja, ich stand an der Bande. Also schau aufs Tor und sehe die Aktion. Da habe ich mir gedacht, was für ein dummer Mensch. Das darf ich vielleicht noch sagen. Aber es gibt keine Erklärung dafür und das Schlimme ist eigentlich das, was sich dann im Nachgang zugetragen hat. Erstens, schlimme Verletzung, Nick Germain.
Der war ja gerade erst wieder genesen.
Erstes Spiel nach seiner langen Verletzungspause, der kommt und man hat im Nachgang so erfahren, der hätte vielleicht noch gar nicht spielen können, aber er wollte unbedingt spielen. Warum? Seine Eltern waren da, die waren zu Besuch aus Amerika, waren in Weiden, waren im Stadion und dann passiert sowas und er ist jetzt wieder raus, ist wieder verletzt, ist dann. Die genaue Diagnose steht nicht fest, aber es ist nur, er wird länger ausfallen, wieder mit Unterkörperverletzung, wie man das im Eishockey so schön formuliert. Und dann passiert eben der erste Fehler von den Schiedsrichtern am Eis, meiner Meinung nach, also das ist ja meine Meinung, ist ein Fehler von den Schiedsrichtern, dass sie sich die Szene nicht mehr im Nachgang im Video anschauen, weil dann hätten sie das ja gesehen, weil das kann ja jeder. Also ich habe es in Echtzeit gesehen. Ich habe mir das im Video im Nachgang angeschaut. Das haben sich, kann sich jeder auf Sport Europe TV, kann sich die Szene anschauen, so oft er will. Und dann kriegt er 2 Minuten. Und dann hat jeder gedacht, das kann jetzt nicht sein. Also, und dann wird es echt bei diesen 2 Minuten belassen. Und dann hat man es irgendwie so während des Spiels akzeptiert und ihr so, ja, das schaut sich die Liga schon nochmal an, da kommt im Nachgang was, da kommt im Nachgang noch eine Sperre etc. Und dann hat man erst Samstag nichts gehört, Sonntag nichts gehört, Montag habe ich dann nachgefragt und dann war es, erst die Vermutung war erst, dass die Liga gar nichts machen durfte, weil es auf dem Eis schon mit einer 2-Minuten-Strafe geahndet worden ist. Deswegen hat man vermutet, Hand ist so, im Fußball gab es mal die Tatsachenentscheidung. Vielleicht war das, ist geahndet und damit ist es erledigt. Dem war nicht so. Die DL2 hat dann auf unsere Anfrage hin das erläutert. DOPS ist mein neues Schimpfwort. DOPS. Development of Player Safety ist eine Disziplinarkommission der DL2. Die hat sich diese Szene sehr wohl angeschaut im Nachgang und zwar sehr ausführlich und ist dann einfach zu dem Entschluss gekommen, es passt alles. Also dieses DOPS, dieses ja einfach jetzt sinnlose Organ der DL2 ist darauf spezialisiert, die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten, genau solche Aktionen rauszufiltern, die die Gesundheit von Spielern gefährden, die das Fairplay mit Füßen treten. Und dann setzen die sich hin, die schauen sich einen Stockstich gegen einen Weidner Spieler an, der anschließend mit Sanitätern vom Eis geführt wird und kommen zu dem Entschluss, es passt alles. Also da bin ich dann auch sprachlos, mal ehrlich sagen. Also ich bin eigentlich nicht am Mund gefallen, aber in dem Moment muss ich dann sagen, dann kannst du die ganze Kommission eigentlich abschaffen. Dann haben sie keine Daseinsberechtigung. Da musst du sagen, schaut euch irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten an oder irgendwas. Aber lasst es sein und schaut euch die Videoszenen, die Videosequenzen im Nachgang an. Ich weiß nicht, Konsti, du brauchst jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, bloß ich habe gleich einen Einspieler vom Cedric Schiemens auch noch da. Wie habt ihr die Szene wahrgenommen? Wie direkt auf dem Eis oder dann im Nachgang mit Nick Jermaine?
Also auf der Bank hat man es ganz schwer gesehen. Also hat gesehen, dass es einen Stockschlag gegeben hat oder ins Knie oder vielleicht auch mit der Stockhand. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es war. Man hat es gesehen. Das ist halt immer schwer. In der Situation natürlich, man schreit auf, man sagt, das war was, das ist. Aber wenn man es sich dann anschaut, und ich habe es auch gehört von vielen, dass es wirklich eine Tätlichkeit einfach war. Und
weiß.
Sowas gehört einfach geahndet und das gehört sich so, das ist für die Player Safety, wie man schon so sagt. Und ja,
genau.
Da gibt es nichts drumherum.
Basta, du musst auf die Zunge beißen, ich nicht. Wer sich nicht auf die Zunge gebissen hat, das war Cedric Schiemens. Und da kommt, ich weiß nicht, wie viel der Skandal in dieser Szene, wie die Schiedsrichter gegenüber den Spielern auf dem Eis ihre Entscheidung begründet haben. Das hören wir uns an, das hat der Cedric Schiemens erklärt.
Ja, einfach Chancenverwertung war nicht gut genug. Ich glaube, wir haben das Spiel über lange Zeit eigentlich dominiert. Ich habe jetzt die Schüsse, die Statistik nicht gesehen, aber ich glaube, wir hatten da eine klare Oberhand. Und müssen einfach 2-3 Tore mehr machen und dann passiert da auch nichts. Also ich finde, wir hatten das Spiel eigentlich lange Zeit im Griff und haben es dann einfach hinten raus einfach verloren.
Du gehörst auch zu den vielen Spielern der letzten Woche. Merkt ihr langsam so ein bisschen die Belastung mit dem kurzen Line-Up?
Ja, man gewöhnt sich irgendwann dran. Also es geht eigentlich, es war eigentlich komisch, heute mal mit 4 Reihen anzufangen. Mhm. Aber nee, an sich ist eigentlich alles okay.
Okay. Wie hast du die Aktion von Jerry Kuhn gegen Nick Jermaine gesehen?
Ja, ich habe es leider nicht so richtig gesehen, aber ich habe jetzt nur gehört, was er gemacht hat. Also wenn es so ist, wie ich es gehört habe, dann ist es für mich eine Frechheit, dass die Schiedsrichter dann nicht nochmal nachgeschaut haben, nachdem wir es denen mehrmals gesagt haben. Und da als Grund zu nennen, dass wir schon so viele Powerplays hatten, ist für mich lächerlich, weil wenn wir jetzt 7-mal schon Unterzahl hatten, dann heißt es jetzt, dass ich irgendjemand die Zähne ausschlagen darf und das gibt dann nur 2 Minuten oder wie. Also ja, komische Begründung, muss man sich vielleicht nochmal angucken.
Haben sie sich angeguckt, sind aber dann zu der Entscheidung gekommen, es war nichts.
Aber das ist ja in meinen Augen der eigentliche Skandal. Also am Eis, auch in der Hitze des Gefechts und dass auch die Schiedsrichter da vielleicht ein bisschen, kann man natürlich zu Recht kritisieren, aber dass die Schiedsrichter da ein bisschen unsicher sind, das lasse ich mir alles eingehen. Aber wenn die Liga, wenn die Organisation ein Gremium hat, was dafür geschaffen ist, sich sowas hinterher anzuschauen und dann schauen sie sich das an, sehen einen Spieler, der gerade von der Verletzung zurückkommt, der durch einen tätlichen Angriff abseits des Spielgeschehens, also der quasi durch nichts mehr zu rechtfertigen war, jetzt wieder wochenlang ausfällt und dann sagt man, na basta. Dann muss man ehrlich sagen, liebe Liga, liebe DL2, dann gebt halt einfach zu, dass euch die Gesundheit der Spieler scheißegal ist. Entschuldigung für die deutlichen Worte, aber dann seid halt so ehrlich, dass es euch wurscht ist oder dass es bloß bei bestimmten Vereinen vielleicht sogar relevant ist und bei anderen nicht. Aber wenn ich sowas sehe, wenn ich solche Szenen sehe, und ich meine, wir reden auch immer vom Vorbildcharakter der Profis. Wie willst du jetzt irgendeinem Nachwuchsspieler, irgendeinem Jungen, irgendeinem, keine Ahnung, einem 12-, 13-, 14-Jährigen, der auf dem Eis rumzockt, in irgendeinem in der Nachwuchsorganisation von irgendeinem DL2-Verein. Wie willst du dem jetzt sagen, ja, das, was der Jerry Kuhn da gemacht hat, also der ist zwar damit davongekommen, der hat 2 Minuten bekommen und so, aber du darfst das auf keinen Fall machen, weil das ist ganz böse. Also wir reden dann immer über Vorbildcharakter und die Liga sagt in dem Fall, Vorbildcharakter, was soll das sein? Ein Jerry Kuhn darf eigentlich machen, was er will. Das nächste Mal, Entschuldigung, nimmt er Kettensäge mit und geht auf den Spieler los. Und wenn die Schiedsrichter sagen, naja, aber der Gegner hat ja leider schon so viele Powerplays gehabt, ja, dann kriegt es halt nur 2 Minuten. Also Entschuldigung, das ist lächerlich, sonst nichts. Und die Liga sagt immer, die Gesundheit der Spieler ist das oberste Gut. Wenn es annähernd stimmt, dann müssen sie einfach anders agieren.
Die Liga misst mit zweierlei Maß, so hart es klingt. Die Blue Devils trifft es jetzt zum 2. Mal in dieser Saison. Ich erinnere an das Spiel in Krefeld, als Matthew Santos Luis Marusch mit einem üblen Check gegen den Kopf ausgeschaltet hat. Und Luis Marusch ist eben bis jetzt wochenlang danach ausgefallen, hatte Probleme. Mit einer Gehirnerschütterung kann man ja sagen, das hat ja jeder gesehen, was da passiert ist. Und hat dann eine Witzsperre bekommen von einem Spiel. Also wo ich sage, irgendwo, ich weiß es, die Sportart nicht, ist es Football, ist es wo auch immer, wo man so lang gesperrt wird, wie dann der Gegner eben verletzt ist. Ist vielleicht auch hart, aber dann überlegt man sich 2-mal, ob ich so in die Aktion reingehe. Und jetzt, da hat die DL2 schon kein gutes Bild abgegeben, dass sie Santos nur für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen haben. Und jetzt bei der Aktion von Jerry Kuhn gegen Nick Jermaine war das Gleiche. Also da braucht die DL2 dann auch nicht mehr kommen mit irgendwelchen, jeder Standort ist gleich viel wert, aber da trauen sie sich ja dann die Big Player einfach nicht ran. Und Jerry Kuhn spielt jetzt zwar vielleicht nicht bei einem Big Player-Verein namens Krefeld oder.
Er spielte aber bei einem
Big Player. Ja, aber er ist halt vom Namen her und von seiner Erfahrung und auch von seiner Vita her ist er ein Big Player in der Liga. Und Kollegen, die mit dem Namen Jerry Kuhn jetzt nicht allzu viel anfangen konnten, die haben sich mal den Spaß gemacht, die haben den Namen Jerry Kuhn mal bei YouTube reingehaut und er ist halt kein Kind von Traurigkeit und er ist bekannt und es sollte klar sein. Und dass dann ein Wiederholungstäter, so muss man ihn ganz klar titulieren, so davonkommt, das ist nichts weniger als ein Skandal, den die DL2 da heraufbeschworen hat. Und ich habe sehr, sehr viele Zuschriften auch wieder bekommen von Fans. Unter anderem haben mir Fans ihre Mails weitergeleitet, die sie an die Liga geschickt haben. Also auch Weidner Fans haben sich bei der DL2 über dieses Urteil oder dieses Nichturteil dann beklagt. Und da stand im Adren, habt ihr mal euch Gedanken gemacht, Bad Nauheim spielt heuer noch ein zweites Mal in Weiden mit Jerry Kuhn im Tor. Was ist da los? Also, und die Eishockey-Fans sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie da sagen, hallo Jerry, schön, dass du wieder da bist. Aber gut, der Skandal von Weiden ist damit aufgearbeitet. Es bleibt einiges hängen. Kein gutes Bild von der DL2. Und wie gesagt, die Woche vorher wurde mit beim Scheibenbruch von Weiden wurde mit wenig Kulanz gearbeitet, da wenn die Scheibe 90 Minuten plus 4 nach dem Scheibenbruch angeliefert wird, hat die DL2 gesagt, nee, 90 ist Schluss.
Ey, wir haben ja Regeln. Wir haben Regeln.
Und da gibt es keine Kulanz. Und eine Woche später biegen sie es wieder so hin, wie sie es brauchen. Also der Skandal von Weiden ist da und die DL2 hat sich da mehr als blamiert in dieser Aktion. Nichtsdestotrotz, die Weiden haben kein gutes Spiel gemacht gegen Bad Nauheim. Es war aber jetzt auch kein schlechtes Spiel. Es war halt einfach, es war so ein typisches, ja, rettest dich in die Verlängerung, nimmst einen Punkt mit, gewinnst das noch irgendwie. Und in dem Moment ist es halt auf die andere Seite gekippt. Cedric Schiemens hat es im Beitrag gesagt. Sie hatten ein klares Torschuss plus. Aber im Endeffekt muss man sagen, war der Sieg für Bad Nauheim dann nicht unverdient. Und dann eben dieses Ding in Landshut am Wochenende mit diesem Supersieg durch Konstis Tor zum 3:2 hat dann für ein ausgewogenes Wochenende gesorgt. Jetzt, bevor wir zum Konsti selber kommen, schauen wir aufs Wochenende kurz voraus. Am Freitag gastiert Bietigheim in Weiden. Am Sonntag kommt es zum Oberpfalz-Derby in Regensburg bei den Eisbären Regensburg. Wird sicherlich wieder ein stimmungsvoller Kampf. Allerdings gibt es die nächste Hiobsbotschaft. Also die Blue Devils müssen mehrere Wochen auf Kapitän Thomas Rubesch verzichten, weil der hat sich verletzt, wie uns heute Coach Buchwieser erzählt hat. Handelt sich wohl um eine Verletzung, mit der er sich schon länger durch die Spiele geschleppt hat und jetzt war halt einfach der Punkt erreicht, wo es nicht mehr ging. Er wird mehrere Wochen raus sein. Es gibt auch positive Nachrichten. Luis Marusch kehrt zurück, eben nach diesem Check von Krefeld, mehrere Wochen ausgefallen. Dominik Bohatsch scheint wieder einsatzbereit zu sein. Allerdings werden bei Tyler Ward ist es so eine 50-50-Entscheidung. Es sieht eher aus, dass es gegen Bietigheim zumindest noch nicht klappt. Und auch bei Michael McNiven, der wiederhergestellt ist, kommt ein Einsatz gegen Bietigheim vermutlich noch zu früh, aber das werden wir dann erst morgen Abend, heute ist ja der Donnerstag, am Freitagabend werden wir dann wieder schlauer sein, wenn wir das Line-Up sehen, wie es ausschaut. Aber man hat ja mit dem Konsti einen, der weiß, wo das Tor steht. Konsti, das ist nämlich die perfekte Überleitung zu dir. Du bist letztes Jahr nach Weiden gekommen. Hast, ich glaube, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich sage, dein Start war schwierig, dich hier einzufinden, aber inzwischen hast dich richtig freigeschwommen, bist fester Bestandteil der Mannschaft. Wenn du auf deine Entwicklung hier in Weiden zurückblickst, wie würdest du dich selber beschreiben?
Ja, wie du schon gesagt hast, am Anfang hat man ein bisschen schwer getan, reinzukommen. Auch vielleicht, weil es eigentlich auch erst mein zweites wirkliches Profiteam ist. Mhm. Nach dem Wechsel von 5 Jahren Frankfurt und dann hierher, ist vielleicht doch nochmal ein großer Schritt auch gewesen. Aber ich denke mal, ab Dezember, Januar dann, wo ich dann mal wieder mehr gespielt habe, habe ich schon gezeigt, dass ich es auch noch drauf habe, sozusagen. Und ja, es macht einfach Spaß, hier zu spielen.
Das ist ja das, in jedem Schlechten ist irgendwas Gutes. Und das war genau die Zeit vor einem Jahr, als der Eishockey-Standort Weiden am Abgrund stand, durch die Insolvenz von der Ziegler Holding, des Hauptsponsors, war Eishockey in Weiden ja eine Zukunftsfrage. Gibt es überhaupt noch eine Zukunft, wie auch immer? Und da hat es eben 2 Spieler gegeben, die nenne ich da immer exemplarisch, die diese Chance genutzt haben, weil sie dann einfach ins kalte Wasser geworfen wurden, weil sie einfach geworfen werden mussten, weil niemand anders mehr da war. Das ist zum einen der Felix Noack, der sich da zum Top-Toy-Hüter in der DL2 entwickelt hat. Und auch du bist der andere, der sich da freigeschwommen hat. Ich zähle dich immer noch zu den jungen Wilden, auch wenn ich dafür schon von Jürgen Rumrich gerügt wurde, der gesagt hat, so jung ist der Konsti auch nicht mehr. Aber wenn man einen Konsti jetzt hier reden hört, man kommt nicht drauf, wo er geboren wurde. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon kurz gemerkt, da konntest du ja deinen wunderschönen bayerischen Dialekt. Ich glaube, Berchtesgaden war deine Jugendmannschaft, oder?
War die Jugendmannschaft, aber aufgewachsen in Inzell.
In Inzell, ne? Inzell, genau. Aber geboren in?
In Leverkusen.
Genau, hört mal, Westdeutschland, ja, reinstes genau. Hochdeutsch, ja. Wie er spricht.
Wie Nordrhein-Westfalen.
Ja, genau. Wie ist das zustande gekommen? Leverkusen geboren, dann nach Inzell gekommen und im Berchtesgaden Eishockey gespielt, oder?
Meine Eltern mein Papa hat in Köln gearbeitet mit meiner Mama und die hatten sich halt überlegt, einfach, ich glaube, 2 Monate nachdem ich geboren bin, haben die sich überlegt, dass eigentlich Bayern vielleicht zum Aufwachsen ein bisschen schöner ist, wo sie jetzt auch nicht ganz Unrecht gehabt haben.
So schaut's aus.
Würde ich jetzt sagen. Und genau, das war eigentlich so der Grund. Ich kann mich ja selber nicht wirklich dran erinnern, Leverkusen habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen eigentlich. Aber
du hast doch 2 Monate gewohnt.
Ja, sollte man meinen. Ich kenne mich aus nicht. Ich kenne mich leider ja gar nicht aus. Ja, genau. So war das dann.
Und bevor wir jetzt auf seinen Werdegang schauen und wo er vielleicht noch hin will, darf man nicht vergessen, dass wir unseren Werbepartner kurz hier willkommen heißen.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressart. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils. Weiden, Konstantin Vogt ist heute zu Gast und wir sind gerade mal kurz vom Westen Deutschlands, nämlich genau von Leverkusen, in den Süden gereist, nach Inzell und Berchtesgaden. Und du bist einer dieser Spieler, das Thema haben wir schon öfter gehabt, die auch dann auf der RB Hockey Akademie gelandet sind. Ich meine, der Weg ist dann nicht mehr allzu weit da unten. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie bist du auf die Akademie denn gekommen?
Das ist eine gute Frage. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe einfach mal angefragt.
Also hast du dich eigenständig
beworben? Ich habe mich da noch eigenständig beworben. Das war 3-4 Monate, bevor die Akademie überhaupt aufgemacht hatte. In dem Jahr davor eigentlich so ziemlich. Da war das mit dem noch nicht so ganz, dass man angeworben wird und alles Mögliche. Und dann bin ich da einfach mal vorbeigefahren zum Probetraining, zum Spielen und dann haben die mich auch genommen gehabt. Genau, so war das dann.
4 Jahre warst du auf der Akademie, 15 bis 19, oder? Kann es sein?
Ich glaube schon. Ja,
genau, 2015 bis 2019 warst du auf der RB Hockey Akademie und ich weiß es nicht mehr, mit wem warst du denn, mit wem haben wir hier gesprochen? Ah, wer war es? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben die erzählt, ich weiß nicht, was der Schweiger, wo wir gesprochen haben, dass er mit Benjamin Šeško, der jetzt bei Manchester United unter Vertrag steht und so weiter, im Jahrgang und mit dem er Basketball gespielt hat. Gab es bei dir da irgendjemanden an der Akademie, wo man heute sagt, hey, den kennen wir doch. Wie hat der geheißen? Erling Haaland oder sowas? Nee.
Der war ja auch an der Akademie, ja.
Genau, aber gibt es da bei dir einen, wo man heute sagt, den kennt jeder?
Ja. Anders vielleicht den Dominik Szoboszlai aus Liverpool.
Ja, bitte, natürlich, wer kennt ihn nicht?
In der Gruppe dabei auch.
Ja, saustark.
Ja.
Ja, ich glaube, aber da müsst ihr euch doch kennen. Jetzt lass mich kurz überlegen. Wer war das? Weil der Szoboszlai ist auch gefallen.
Das kann gut sein, dass es der Schweiger, also
war
Daniel
Schweiger,
war,
weil Daniel Schweiger,
wir waren ja eigentlich auch im gleichen Team.
Genau, okay.
Das kann gut sein.
Genau, okay. Und dann ging es von der Hockey-Akademie. Wohin? Es ging nah wieder zurück in den Westen. Hast die Krefelder Jugend habe ich hier stehen, oder? Krefelder Jugend und
das war dann so eine Kooperation mit Frankfurt.
Genau, Löwen Frankfurt.
Genau, ja, genau.
Standest unter Vertrag und bist dann aber auch für die U23 und die U20 in Krefeld, glaube ich, noch zum Einsatz gekommen.
Genau.
Okay. Wieder zurück in den Westen. Bewusste Entscheidung?
Ja. Ja doch auch schon. Ja.
Okay, und dann, wie du gesagt hast, Frankfurt den Aufstieg oder den Aufschwung miterlebt, den es dort gegeben hat. Wenn du auf die Zeit zurückblickst, wie hast du die in Erinnerung?
Ja, auch positiv auf jeden Fall. Das war auch ein super Jahr mit einem Mega-Team, muss man auch sagen.
Es war von 21, genau, 20 warst du schon in Frankfurt, aber da bist du vorwiegend in Krefeld zum Einsatz gekommen. Dann haben wir 21 bis 24 standst du in Frankfurt unter Vertrag, hast aber dann, ich glaube, mit den Stuttgart Rebels.
Ja,
da habe ich. War das dann der erste?
Zwei Spiele, glaube ich, gegen Weiden.
Wollte gerade sagen.
Ja.
Die waren ja jetzt aus Stuttgarter Sicht nicht ganz so toll.
Das hat auch nicht so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, das ist schwer zu sagen.
Aber das ist ja irgendwie, Stuttgart irgendwie eine komische Mannschaft. Auch jetzt finde ich noch aktuell, die kriegen ab und zu richtig eine auf die Mütze und dann haben sie auch mal wieder so richtig Erfolgsmomente. Aber damals, war das zweistellige Ergebnis? Waren das 12 oder wie war das?
Nee, ich glaube, das war hier, ich glaube 7-1 oder
okay,
so, glaube ich.
Aber irgendwann
war das gewesen.
War mal richtig.
Das 12 habe ich, glaube ich, zum Glück nicht mitbekommen.
Ja, da war in Stuttgart, war ein richtig deutliches Ergebnis, aber gut. Und da bist du erste Berührungspunkte mit Weiden. Und wie hat dich Jürgen Rumrich dann hierher gelockt?
Ja, der Jürgen hat mich dann im April irgendwann hat er mich angerufen, hat gesagt, ja, wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Und dann habe ich halt ein bisschen mit dem Jürgen geredet. Der kommt ja auch aus der Nähe, aus Miesbach kommt er ja, glaube ich.
Ja.
Und ja, mich hat das ganze Konzept auch angetan von Weiden. Natürlich auch wieder näher an die Heimat ran. Ist natürlich auch wieder um einiges angenehmer, wenn ich jetzt statt 6 bis 7 Stunden von Frankfurt hier nur noch 2-2,5 Stunden fahre. Das war auch schon ein ausschlaggebender Punkt für mich.
Okay, welche Rolle hat er dir zugeschrieben? Hat er dir irgendwelche Entwicklungswege aufgezeigt? Hat er gesagt, pass auf, junger Mann, schnupper jetzt erstmal rein, finde deine Rolle oder wie hat er das gemacht?
Das war eigentlich eher hauptsächlich der Basser.
Der Basser,
der hat mir da eher gesagt, ja, dass ich in der vierten Reihe anfange und ich kann mich überall hin hocharbeiten, alles. Und das ist auch genau das, was ja auch realistisch ist.
Okay.
Vor allem als junger Spieler, wenn man nicht gerade das Top-Talent oder was auch immer ist, dann ist es halt einfach immer so, dass man sich hocharbeiten muss und die Chancen, die man dann kriegt, nutzen muss. Ja. Und ja, genau.
Genau, das hast du getan letztes Jahr, hast dich dann freigeschwommen und inzwischen triffst du auch mal als Tor. Aber ich hab,
auch mal als Tor.
Ich habe ketzerisch letztes Jahr irgendwann gesagt, ich glaube, du warst der Spieler, der die meisten Großchancen hatte.
Ja.
Also du hast sie dir wirklich erarbeitet, aber irgendwie kann man das dann trainieren oder ist das einfach sind das Erfahrungen, die man machen muss?
Ich glaube, das sind auch einfach irgendwie Erfahrungen und ein guter Freund von mir hat immer gesagt, das ist wie, wenn man die Ketchupflasche umdreht und es kommt nichts raus und dann haut man drauf und irgendwann kommt dann aber alles raus. Dann läuft es irgendwann und ich finde, das ist einmal ein sehr gutes Beispiel, was man benennen kann.
Genau, weil jetzt sind schon, glaube ich, 3 Saisontore sind jetzt heuer bislang. Gell?
Genau.
Und sind da erst, wo sind wir denn, 20 Spiele oder sowas um den Dreh haben wir erst absolviert.
Genau.
Aber gut. Tom, seine Standardfrage ist immer, wie würdest du dich denn als Spieler charakterisieren? Was sind deine Stärken? Woran musst du noch arbeiten?
Ich würde sagen, defensiv sind eher meine Stärken. Ich bin ganz gut im Schussblocken, würde ich sagen. Das ist so mein Steckenpferd, würde ich so behaupten. Und kleine Sachen in der Defensive richtig machen. Offensiv könnte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Vielleicht auch noch besser schießen und
aber viel besser als am Sonntag geht es nicht mehr.
Ja,
das, öfter noch so schießen.
Ja, genau, öfters so zu schießen, das wäre auf jeden Fall was.
Okay. Tom, ich glaube, den Rest verlagern wir in die Fragerunde von den Fans, weil bevor wir jetzt nach Vorbildern, weiteren Zielen und so weiter mit dir plaudern, weil ich glaube, das kommt immer gerne in den Fanfragen. In die würde ich aber dann trotzdem dann wieder mit der Kabine einsteigen, da sind auch ein paar Fragen aufgeschlagen.
Ja.
Ich muss vorher wissen, ist der Fabian Rybnicki dein Nachbar, oder?
Ja, genau.
Ah, gut, dann verstehe ich die Frage. Fabian Rybnicki fragt nämlich, was ist denn angenehmer, ein Bienennest oder deine aktuellen Nachbarn?
Das ist eine gute Frage. Ich habe generell nichts gegen Bienen, zum Glück. Aber das ist schwer zu sagen. Also es ist manchmal anstrengend oder nervig, weil es ein bisschen schwierig ist manchmal.
Okay.
Würde ich so sagen.
Dann haben wir hier noch einen Klaus Hieronymus. Der bezieht sich auch, euer Betreuer, euer Equipment Manager oder wie ist sein Fachbegriff, ich weiß gar nicht, er bezieht sich auf dein Tor vom Sonntag, der sagt, wie schaffst du es immer wieder so einen Ovechkin-Schuss?
Das liegt dann wahrscheinlich am Klaus, weil der mir immer mein Visier putzt, dass ich vielleicht irgendwas sehe manchmal.
Das wollte er jetzt hören.
Genau, ich glaube, das wollte er hören.
Dann haben wir noch ein paar andere Fragen auch von extern. Finde ich hier ganz spannend. Was konntest du im Vergleich zu anderen Standorten in Weiden schon lernen?
Eishockey-technisch oder was ist damit gemeint? Ja,
Eishockey-technisch.
Ja, das Spiel mit der Scheibe im Offensiven, würde ich sagen, ist bei mir, also ist das, was ich mehr gelernt habe oder generell mein Selbstbewusstsein, würde ich auch sagen, hat der Trainer und der Jürgen mir schon sehr gut weitergeholfen auch.
So, jetzt darfst du mal kurz Manager spielen. Stell uns deine absolute Traumreihe zusammen.
Also du musst drin sein.
Du musst drin sein.
Ich muss drin sein.
Zum Beispiel sagt einer, zum Beispiel Vogt, Ovechkin, Crosby. Also, wie schaut deine Traumreihe aus?
Boah, meine Traumreihe, das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin nicht so im NHL-Thema, in der NHL-Thematik drin.
Darf auch DEL?
Oder DEL. Da würde ich sogar tatsächlich einen Thomas Rubesch mit reintun, weil, glaube ich, kenne keinen besseren Spielmacher wie ihn. Und als zweiten würde ich tatsächlich einen Foydi nehmen, weil der Foydi ist einfach Megatyp auf und neben dem Eis und hilft einem immer brutal gut weiter und ist auch ein richtig harter Arbeiter. Und weiß auch langsam so ein bisschen auch wieder voll getickt und deswegen würde ich die zwei fast nehmen.
Also nix Ovechkin und Crosby.
Wer ist das schon?
Rubesch und Voigt. Das nenne ich hier mal. Da machst du Punkte hier, das ist Sache.
Also, vor allem in der Kabine.
In der Kabine.
Apropos Kabine, wer ist der größte Trash-Talker auf dem Eis von euch?
Trash-Talker, das ist eine gute Frage. Oder vielleicht auf Noah Samanski oder vielleicht den Neil manchmal auch. Die zwei.
So ein Samanski-Ding.
Ja, so ein Samanski-Ding, glaube ich.
Gut, ich hätte jetzt hier noch einen Noak mit in den Raum geworfen. Oder ist der am Eis anders als abseits des Eises?
Ich würde sagen, der ist am Eis anders.
Okay.
Abseits des Eises auf jeden Fall.
Okay. Was willst du in dieser Saison erreichen mit dem Blue Devils?
Ja, auf jeden Fall die Playoffs, würde ich sagen. Nach letztem Jahr, wo man das dann gegen Krefeld auch erreicht haben, würde ich schon sagen, dass die Playoffs auf jeden Fall machbar sind, wenn alles gut läuft und alles passt.
Wenn mal alle wieder fit
werden. Wenn alle fit werden auch, ja. Aber ich denke mal, wir kämpfen drum und das ist auch unser Ziel mit der Mannschaft, dass wir es schaffen in die Playoffs und gar nicht erst in dieses Playdown-Thema reinzugeraten, weil das will man ja wirklich um einiges vermeiden.
Ich glaube, die Chancen stehen gut, wenn sich das denn so realisieren lässt, wie Jürgen Rummelig hier bei uns gesagt hat, dass bis Ende des Jahres die Mannschaft einigermaßen komplett sein soll, dann bleibe ich dabei. Wenn die Blue Devils komplett sind, haben wir hier eine Top 4, Top 5 Mannschaft dieser Liga. Aber dazu brauchst du halt auch alle Mann an Bord. Ein Blick voraus. Wie findest du es in Weiden? Gefällt es dir? Wirst du auch nächstes Jahr hier im Team sein?
Also mir gefällt es hier auf jeden Fall super. Dadurch, dass ich ja auch in einer kleineren Stadt aufgewachsen bin, ist es für mich halt mega, nicht in dieser Riesenstadt wie Frankfurt. Das war manchmal dann auch ein bisschen nervig, wenn man zum Training 40 Minuten bis eine Stunde fahren muss, jeden Tag. Und es ist schon viel angenehmer. Die familiärere Stimmung gefällt mir auf jeden Fall viel besser hier. Und zunächst mir kann man natürlich noch nichts sagen. Ja. Man weiß es immer noch nicht. Genau. Es dauert ja auch immer ein bisschen. Deswegen. Ja.
Dann haben wir noch eine Frage. Wie laufen eure Medizin-Checkups an der OTH ab?
Die Medizin-Checkups sind ja von der DEL2 meistens standardisiert, glaube ich sogar. Deswegen ist es eigentlich überall das Gleiche, dass man den Ergometer-Test auf dem Fahrrad den Puls so hoch bringt, dass man nicht umkippt oder dass man schaut, dass man nicht umkippt bei irgendeiner Herzfrequenz. Dann schaut man halt an, wie waren die Verletzungen, was hatte man für Verletzungen oder gibt es irgendwelche Probleme ärztlich, Bluttests. Das ist eigentlich alles einmal durchgecheckt, was durchgecheckt werden muss.
Dann waren eure Besitzer ja von der Birch Group, also vor allem voran Stefan Seeger, waren jetzt zu Gast und hatten eine NHL-Legende im Schlepptau mit Glenn Anderson. Da will jetzt jemand wissen, ob du letztens mit Stefan Seeger oder Glenn Anderson mal gesprochen hast und worüber.
Mit Stefan Seeger tatsächlich nur einmal kurz, das war, wo die Bande gebrochen war. Da haben wir uns ein bisschen aufgeregt, dass halt die Bande gebrochen ist. Okay. Und der richtige Satz, dass wir nicht mehr weiterspielen konnten einfach. Und mit Glenn Anderson tatsächlich gar nicht wirklich viel.
Der hat sich auch eher um die Jugend gekümmert, glaube ich, wenn ich das so mitbekommen habe. Er hat auch da ein Training geleitet oder hat Ansprache an die Jungs, an die jungen Nachwuchskräfte beim IV Weiden gehalten. Also für die war das ein Riesenerlebnis. Und ich denke, so eine Legende kann immer ein bisschen Input in einen Verein bringen.
Auf jeden Fall.
So.
Wir hätten hier noch zweimal keine Frage, aber gleiche Aussage. Einmal, verdammt geiles Tor gegen Landshut, gerne mehr davon. Und einmal, keine Frage, aber freue mich voll für dich, dass du das geile Tor gegen Landshut reingezimmert hast.
Danke. Ja, ich hoffe auch, dass ich es öfters
und
mal schaffe.
Von einem, wie heißt der? Von einem Mücke, soll man so sagen, sagt ihm, dass er ein echter Macher und eine Maschine ist. Das richten wir hiermit doch gerne aus. Okay. Tom, ich glaube, wir haben es abgearbeitet, oder? Jo. Zeit sind wir gut. Passt. Super. Dann haben wir, glaube ich, den Skandal von Weiden aufgearbeitet. Sein Traumtor gegen Landshut besprochen. Leider die schlechte Nachricht von der Verletzung von Thomas Rubesch überbracht, aber dann drücken wir euch die Daumen, Daheim gegen Bietigheim, ich darf es leider nicht sagen, aber ich sag's trotzdem, ihr habt was gut zu machen. Ja, ja, auch ja. In Bietigheim, glaube ich, hast du getroffen beim 1-6, gell?
Ja,
tatsächlich. Freut man sich dann eigentlich über so ein Tor?
Gut, das war, glaube ich, das 1-1 ja. Tatsächlich, deswegen, man freut sich schon über das Tor, danach ist es dann doch ernüchternd eher.
Okay, aber da habt ihr was gut zu machen gegen Bietigheim und dann, naja, für den Sonntag brauche ich ja bloß sagen, Derbys sind da, um gewonnen zu werden, hat mal irgendein schlauer Mensch gesagt. Und das schicke ich euch mit am Weg, die A93 nach Süden. Ich werde euch begleiten am Sonntag mit nach Regensburg und drücken euch die Daumen. Danke fürs Kommen, Konsti.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Alles Gute, viel Erfolg weiterhin und wir hören uns nächste Woche wieder. Okay. Bis dann. Ciao, ciao.
Servus, ciao.